Wir freuen uns, dass Sie heute mit uns den Gottesdienst feiern. Ich will Sie willkommen heißen. Wenn wir uns versammeln, dann wollen wir zuerst unserem Gott danken und ihn anbeten. Heute Morgen hat uns schon die Losung gegrüßt. Es ist besser, sich auf den Herrn zu verlassen, als auf Menschen. Und das soll dann auch wirklich bei uns so sein, dass wir heute all das, was uns bewegt, im Vertrauen auf den lebendigen Gott legen. Wir wollen miteinander das Lied von der güldenen Sonne singen, 346. Wir singen die Verse 1 und dann 3 und 4 und den 8. Vers, 346. Herr, unser Dank, der ist so unvollkommen, obwohl du doch uns überschüttest mit allen deinen großen Gaben. Wir wollen dir danken, dass du unser Leben bis heute erhalten hast, dass du uns diesen Tag schenkst als deinen Tag, als einen Tag der Ruhe und der Stille, des Ausspannens und der Erquickung. Und da bitten wir dich, dass du uns die Begegnung mit dir gibst, dass wir alle dich erkennen, vor dir stehen und dann merken, dass all die Dinge, die uns bewegen, doch vergänglich sind, zeitlich, begrenzt und dass es alles nichts ist im Vergleich mit deiner großen Ewigkeit. Und wir vereinigen uns mit der Schar, die dich anbetet, jetzt in der Ewigkeit und die dir dient. Und wir wollen hier mit einstimmen in diesen Jubel und in diesen Lobpreis. Und wir möchten dich bitten, dass du uns gerade auch heute
deine Größe, deine Macht, deine Ehre groß machst. Herr, wir sind nicht wert und würdig, in deine Gegenwart zu treten. Und da bitten wir dich, dass du uns reinigst, entsündigst, dass du Schuld vergibst, Herr. Wir bekennen das vor dir, dass so viel in unserem Leben nicht recht ist. Vergib es uns. Nimm du es weg, dass wir ganz frei und von dir geheiligt und gereinigt dir dienen können. Und das, was uns bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Wen du frei machst, Herr, der ist richtig frei. Amen. Unsere Posaunen spielen jetzt den Choral Nummer 383. O Gott, du frommer Gott. Dieses Lied von Johann Hermann will das ja ausdrücken, dass, das war das in dem Wort fromm drin gegeben, treu. Der treue Gott, der uns mit seinen Gaben überschüttet und der uns auch so viel schenkt und dem wir heute am Dreieinigkeitssonntag ganz besonders danken wollen für seine großen Gaben, die er uns schenkt. Lese die Schriftlesung aus Jeremia 23, von Vers 23 bis Vers 32. Dort setzt sich Jeremia mit denen auseinander, die auch angeblich im Auftrag Gottes reden. Das ist so schwer in unserer Welt, dass es überall Reden von Gott gibt. Aber der ewige und lebendige Gott sagt, sie sind nicht beauftragt von mir, sie reden nicht in meinem Namen. Das macht es uns immer wieder schwer, die Stimmen zu unterscheiden. Wo ist Gottes Reden heute mit mir? Ich bin so froh, dass wir nicht suchen brauchen, sondern wissen, dass Gott seinem ewigen Wort in der Bibel nichts hinzufügt. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass ich jemanden so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, Mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, der Träume hatte, erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Darum siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die mein Wort stehlen, einer vom anderen. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die ihr eigenes Wort führen und sprechen, er, der Herr, hat's gesagt. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe. Und sie auch diesem Volk nichts nütze sind, spricht der Herr.
Wir singen auch so gerne die Lieder aus dem roten Liedheft und wir wollen heute diesen vertonten Psalm singen, Lob meine Seele den Herrn, Nummer 128 in dem roten Liedheft. Die da vorne auf den Stühlen haben keine Hefte, wenn wir es noch austauschen, 128. Wir singen alle sechs.
Unser Predigtext steht im Jesaja-Buch, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Hat jemand bei den ausgelegten Bibeln schon die Seitenzahl? 657. Jesaja 6, 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, muss ich doch gleich eine Erklärung dazu machen. Das ist ja immer in der Bibel so, dass sie ihre Zeitrechnung an den Ereignissen damals orientiert hat. Und es ist immer so, dass die Bibel uns exakte Tatsachen vermitteln will. Aber das ist noch außerdem bedeutsam, weil dies wahrscheinlich für Israel ein ganz wichtiges Datum war. Der König Usia hat 40 Jahre lang oder etwas länger regiert und es war eine ausgesprochen gute Zeit des Wohlstandes und der Wirtschaft. Und die Leute waren voll Unruhe, was wird nun werden? Alle hatten Tag für Tag nichts anderes zu reden als die politischen Tagesereignisse. Ein junger König kam auf den Thron und dann hatte man Sorge, wird er auch das meistern können, das Erbe fortführen. In diesem Jahr, als Usia starb, da redet Gott. Da sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Das, was in der Bibel Ehre ist, ist im hebräischen Urwort Kabod auch gleichzeitig die Herrlichkeit. Oder in der Weihnachtsgeschichte die Klarheit des Herrn. Oder die Herrlichkeit Gottes oder die Ehre oder die Macht Gottes. Das Wort deutet all das an. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Dann hat Gott also auch Personalnöte, liebe Gemeinde. Ja, natürlich, gute Leute sind immer rar. Aber es gibt ja allerhand tüchtige Leute. Und die Schar ist nicht zu klein derer, die sich Gott zur Verfügung stellen. Nein, das ist hier nicht gemeint. Wer will mein Bote sein? Wenn ich nur an die letzten Tage zurückdenke, dann muss ich sagen, dass ich in manchen Gesprächsstunden, es hat sich so plötzlich ergeben, ich feige war. Spürte genau, diesem Menschen müsstest du jetzt ein Wort Gottes sagen. Nicht irgendeinen schönen Spruch, sondern ein dringendes Wort. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Aber das Wort sagte ich nicht. Ich schwieg, wir sprachen vom Wetter. Weil ich feige bin. Und jetzt prüfen Sie sich, doch bitte auch einmal an diesem Eingeständnis, warum das bei Ihnen auch nicht anders ist, dass wir oft uns schämen und den Mund nicht aufkriegen. Wer will mein Bote sein? Wir sind ja alles so gute Unterhalter, so nette Plautrer und manchmal auch so freundliche Schwätzer. Aber das ist ja was ganz anderes, als wenn Gott sagt: Wer will mein Bote sein? Nicht bloß einer, der wie der Briefträger irgendwo im Briefkasten etwas einwirft und dann wieder davon geht und sagt: So, jetzt bin ich fertig. Sondern einer, der mit Haut und Haar sich Gott verschrieben hat und sagt: Das, was ich lebe und bin in dieser Welt, das mache ich ganz allein und ausschließlich für Gott. Ich stehe in einem Dienstverhältnis, aus dem es keinen Urlaub und keinen Feiertag gibt, sondern ich diene ihm. Wer will mein Bote sein? Mein erster Punkt: etwas völlig Unmögliches wird da verlangt. Etwas völlig Unmögliches wird da verlangt. Jetzt verstehen Sie, warum Gott Personalnöte hat. Sie werden nie in der Bibel einen Spruch finden, dass Gott Fans sucht, die ab und zu auf der Tribüne ihm zujubeln oder an den Feiertagen und Sonntagen ihm ein paar Lieder trällern. Im Gegenteil, Gott hat sich dies ausdrücklich verbeten. Er hat den Gehorsam gefordert.
Und er hat gefordert, es soll ihm niemand dienen, der ihn nicht erkenne mit seinem ganzen Leben. Wie ist das, wenn man Gott erkennt? Stell mir das so vor, dass dieser Jesaja an einem Sabbat hinaufging in den Tempel Jerusalems, um dort oben sich einzureihen in die große Schar der Beter. Und plötzlich hat er eine Schau und er sieht, was er eigentlich sieht, weiß man gar nicht richtig. Es lässt sich gar nicht beschreiben. Wenn schon der Saum des Gewandes den ganzen Tempel füllt, dann frage ich mich, was hat er von Gott überhaupt gesehen? Vielleicht doch nur den Saum seines Gewandes. Denn man kann Gott als sterblicher Mensch nicht ins Auge schauen. Und wenn immer wieder Leute von ihren Visionen erzählen, dann frage ich mich, ob das wirklich ein Schauen Gottes war, wo wir doch mit unseren sündigen Augen die Herrlichkeit Gottes gar nicht fassen können, wo wir doch erblinden müssen, wo selbst ein Mose sich eine Decke vor die Augen hängte, vor dem Widerschein der Herrlichkeit Gottes. Und es hat diesen Jesaja schier zusammengehauen, als er die Größe und Ehre und Macht und Gewalt Gottes nur von Ferne ahnte. Wir betreiben einen kümmerlichen Versuch, wenn wir hier erklären wollten, was Seraphim sind, die dort als dienstbare Geister um den Thron Gottes stehen und dieses große dreimal heilig singen. Heilig, heilig ist Gott, der Herr. Ich kann nur davon reden, wie dieser Jesaja plötzlich berührt wird und merkt, da ist eine Welt, die so völlig anders ist als die Welt, die ich kenne. Und diese Gegenwart Gottes umgibt mich. Und diese Welt Gottes ist so schön und so vollkommen, weil nichts Menschliches drin ist. Kein Stückchen von dieser Welt. Heilig, heilig ist sie. Und kein Missklang dieser Erde kann diese Harmonie Gottes auch nur trüben. Und wie fern ist das Reden und Diskutieren? Gibt es einen Gott und wo ist Gott? Da steht er plötzlich im Lichte Gottes. Wir werden das ja alle auch erleben mit der Stunde unseres Todes, dass wir im Lichte Gottes stehen. Für einige ist das sehr nah, für manche noch ein paar Jahre länger entfernt. Aber das passiert ja auch immer wieder in unseren Tagen, dass Menschen Gott erkennen. Nochmal will ich es ganz klar betonen, dass das nicht jetzt an irgendeiner übersinnlichen Schau liegt. Mich hat das beeindruckt, wie einer der großen Zeitungsmanager unserer Tage, der dann so gerne offen davon sprach, bis ihn Gott in jungen Jahren heimholte, ein Katholik, sagte, wie er zum ersten Mal Gott begegnet ist. Er war viel in christlichen Versammlungen gewesen und dann auf Abstand gegangen. Gar nichts Besonderes war passiert, als dass ihn das Wort Gottes traf im Gewissen. Und er wusste, er erkannte wie Jesaja, da ist der Herr. Das kann bei Ihnen am Schreibtisch sein. Das kann wie bei Jesaja im Gottesdienst sein, dass Sie getroffen sind und sagen, was bin ich für ein Narr, dass ich dauernd mein Leben mit nichtigen Dingen fülle. Und da ist er, der Herr, der doch mich in seine Gegenwart stellt. Und wer bin ich denn? Wer bin ich denn, dass ich Gott begegnen sollte? Ich kann doch Gott überhaupt nicht begegnen. Wer will mein Bote sein? Wie kann ich ein Bote dieses Gottes sein? Ich muss Ihnen jetzt einmal erzählen, dass auf unsere Gottesdienste hin bei manchen Gottesdienstbesuchern sich ein Disput entzündet. Die sagen, in der Ludwig-Hofacker-Kirche geschieht was ganz Schlimmes. Da eröffnet der Pfarrer den Gottesdienst mit einem persönlichen Gruß. Und das klingt ja so, wie wenn der das in seinem Namen als seine Privatsache machen würde. Der begrüßt die Leute. Und der müsste doch eigentlich den Gottesdienst eröffnen im Namen Gottes. Wenn dann Leute mich ab und zu besorgt fragen und sagen, wie ist das bei Ihnen? Wollen Sie das nicht im Namen Gottes sagen? dann sage ich meist nur sehr kurz, das ist keine Formel für uns am Eingang unseres Gottesdienstes, sondern das ist eine Sache, die uns im Gottesdienst hier erdrückt, dass jedes Predigtwort im Namen Gottes gesprochen wird. Nicht an der Formel liegt das, sondern an der Sache. Ob das Blasen und Singen hier im Namen Gottes geschieht, im Namen dieses Gottes, der sein Heilig, Heilig, Heilig singen lässt. Wer sind wir denn, dass wir überhaupt reden von ihm? Und das ist so grundverschieden, als wenn man in so vielen christlichen Versammlungen über Gott ein paar weise und gelehrte Gedanken hat. Nicht über Gott, sondern reden in seinem Namen. Das kennen wir vielleicht noch aus der Abendmahlsfeier. Wenn da uns einer sagt, als verordneter Diener Christi verkündige ich dir im Namen Gottes die Vergebung all deiner Schuld, aber doch nicht bloß beim Abendmahl. Das muss doch in jedem Wort des Gottesdienstes sein, im Namen dieses Gottes. Und wenn Sie in ein Krankenbett treten, in wessen Namen kommen Sie denn? Welcher Bote wollen Sie sein? Als ein Bote Gottes? Und wo wollen Sie denn reden, wenn Sie einen Menschen zum Glauben führen, als zu sagen, im Namen Gottes komme ich zu dir? Und das ist sowas völlig anderes, als dass wir unsere weisen und klugen und eindrucksvollen Reden halten, die wir noch ein bisschen garnieren und würzen mit ein paar Bibelzitaten. Um das geht's doch nicht. Sondern ob heute und in der Jungschar-Andacht und bei dem Hausbesuch Gott mich senden kann, der ewige, der heilige Gott, der in diese Welt hineinredet und der heute ein Wort hat an die Menschen, die um uns leben und der sie wieder zurücksendet zu ihren Berufskollegen. Ich will euch senden. Am schlimmsten ist das sicher bei uns, die wir doch so oft im Gottesdienst sitzen und die wir dann auch immer wieder meinen, ach ja, das ist doch wichtig, dass Gott einen Segen für mich hat. So wie ein Brautpaar, das sagt, es wäre doch auch noch schön, wenn wir schon so glücklich sind, Gott würde uns auch noch einen Segen geben. Schaden kann es ja nichts, die nie begriffen haben. Gott ist nicht unser Zeremonienmeister, den wir ab und zu bei den Familienfeiern bemühen und sagen, lieber Herr, hilf uns, dass es uns gut schmeckt mit dem Essen und dass der Arzt seine Arbeit besser tun kann, wenn mein Leib nicht mehr richtig funktioniert, sondern dass der heilige Gott ruft, ich will der Erste in deinem Leben sein, der Herr. Und er beansprucht unbedingte Autorität. Wundert es Sie, dass Gott von einer Christenheit weicht, die nicht mehr klar weiß, wer Gott ist und was sein Wort ist, die darüber redet, welchen Gehorsam sie Gott schuldig ist. Sie brauchen sich nicht wundern, wenn ihr Glaubensleben leer und matt und nichtssagend geworden ist. Gott redet und er ruft und er gibt diesem Jesaja einen ganz schwachen Eindruck seiner Majestät und Größe, wenn diese Engel um seinen Thron dieses große Lob- und Anbetungslied singen. Heilig, heilig ist Gott, der Herr. Wir feiern heute den Sonntag der Dreieinigkeit. Und das bleibt für uns immer ein Geheimnis, dass wir nur stammelnd nachbeten können, dass Gott uns auf dreifache Weise so machtvoll begegnet. Als der Schöpfer aller Dinge und der Erhalter der Welt. Als der, der in Jesus sich zu dem schuldigen Menschen herunterbeugt und Schuld ausstreicht. Und der durch seinen Geist heute uns leiten und führen will und an unsere Türe klopft. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ein unmögliches Programm. Wer will mein Bote sein? Es gibt so viele Schwätzer und Plautrer. Es gibt so viele Unterhalter, die auch noch ihn fromm machen können. Es gibt so viele fromme Veranstaltungen. Gott ist nicht daran interessiert. Er sucht Boten, die nichts anderes in diese Welt hineintragen als sein Wort. Es geht auch nicht um Visionen heute, es geht um sein Wort. Sein Wort, das er uns gibt, als das, durch das er zu Menschen kommt. Mein zweiter Punkt, Gott befähigt. Das erste war, etwas völlig Unmögliches wird da verlangt, Bote Gottes zu sein. Gott befähigt.
War interessant, gerade in diesen Tagen habe ich mit jemand aus unserer Gemeinde gesprochen und ihn gebeten, doch bei der Hofacker-Konferenz ein kurzes Wort zu sagen, was ihm die Bibel bedeutet. Ach ja, hat sie gesagt, das kann ich nicht. Ich finde das prima. Es gibt auch Leute, die sagen, gut, das kann ich. Es geht mir jedes Mal so beim Predigen, dass ich meine, es müsste doch irgendwie gelingen, das so darzustellen, dass die Konfirmanden was mitnehmen und dass das interessant wird und dass das unter die Haut fährt. Und dann kann man die Nacht vorher nicht mehr schlafen. Und da las ich in einer Predigt von Manfred Hausmann zu dem Text, abgründigen Geheimnis abgedruckt, unvergesslich, wie er sagte, wer das Wort Gottes reden will, dem geht es so, dass er schier erwürgt wird. Der fühlt sich wie ein Schlachttier, dem das Messer an den Hals gesetzt ist. Man will das Wort Gottes reden und merkt, ich kann es doch gar nicht sagen, weil ich doch selbst diesem Wort gar nicht gehorsam bin. Und man spürt den Totalanspruch Gottes auf unser Leben. Hoffentlich spüren Sie das noch. Und hoffentlich sind Sie nicht so ein munterer Plautroch, der über Gott und die Welt und die Zeitprobleme reden kann. Das werden Sie nächste Woche wieder hören, wie auf dem Kirchentag jedes Zeitproblem mit Christentum überdeckt werden kann. Da gibt's christliche Sozialisten und christliche Nationalisten und christliche Kommunisten. Da ist Gott irgendwo noch die Randfiguren der Ideologie. Und Gott predigt sein Reich und er ruft Menschen in seinen Gehorsam. Und da hängt er sich nicht irgendwo an eine Zeitströmung an und da springt er nicht aufs Trittbrett auf, sondern da fordert er uns zum Gehorsam. Und dass der Jesaja aufschreit, das ist so typisch für all die Berufungsgeschichten. Bin ich der Meinung, dass das stimmt, was in unserem Gemeindeblatt steht zu diesem Sonntagstext, dass nur der Jesaja eine Gerichtsbotschaft zu predigen hat? Ach, wie gut ist, dass wir heute von Jesus, vom Frieden und von der Liebe predigen dürfen. Das Wort von Jesus ist genauso ein Gerichtswort für unsere Zeit, an der Buße und Bekehrung gefordert ist, Umkehr und neues Leben. Und dieses Wort von Jesus, das wird uns so schwer, wenn Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und jedes Jesuswort und erst recht das von der Bergpredigt, das ist so wie dieses Messer, das uns an den Hals gesetzt ist. Wie kannst du davon reden und doch so anders leben? Und dann verstehen sie, dass das ihnen auch nicht anders gehen kann. Und dann ist alles klar, warum wir schweigen, warum wir solche Probleme haben. Nicht über Gott zu reden oder über die Kirchensteuer oder über die Probleme der Konfessionen, sondern das Wort Gottes zu sagen. Ich habe ihnen heute das zu sagen. Das eine Wort von Gott bringt dein Leben mit Gott in Ordnung. Jesaja hat später seine ganzen Zeitgenossen daran gemessen und geprüft und er stand vor Königen und vor den Herrschern seines Volkes. Und er hat sie aufgerufen und hat gesagt, worauf vertraut ihr eigentlich? Ihr rüstet eure Stadtmauern und ihr plant und ihr habt eure eigenen Gedanken, das ist doch alles nichts. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Bergt euch im lebendigen Gott. Und wenn die Menschen sich heute unterhalten, wie der Frieden gerettet werden kann und wie unser Leben sicherer gemacht werden kann und wie ich mich hüten kann, dass ich mich vor tödlichen Krankheiten bewahre, dann sagen wir, lebe mit dem Wort Gottes. Und gib dein ganzes Leben in die Nachfolge des einen Herrn, der dich ruft. Aber Jesaja sagt, ich kann kein Bote sein. Warum? Weil ich nicht geeignet bin. Und er dachte nicht an eine Befähigung von irgendwelchen Prüfungen und Examinas. Er dachte nicht an eine Berufung von menschlichen Gremien, sondern er wusste, ich bin ein sündiger Mensch. Und erst vor der Heiligkeit Gottes wird uns das bewusst. Herr, wie soll ich von dir reden können, wo mein Mund so viel Nichtiges plappert? Wo ich so viel Verlogenes daher schwätze? In dem Lauf der Zeit, wie willst du ausgerechnet meinen Mund benützen, dass dadurch deine Herrlichkeit erklingt in der Welt? wollte Gott immer vorhalten, warum hast du gerade den Mund der Menschen benutzt? Es gäbe doch ganz andere Dinge. Durch Zeichen und Wunder hättest du reden müssen. Nein, er wählt den Mund von sündigen Menschen. Und dann kommt einer der Seraphen mit dieser glühenden Kohle und ist ja nur ein Symbol, dass Gott Reinigung unserer Lippen schenken kann. Und das will er, dass seine Boten sich reinigen. Und das gilt im Alten und im Neuen Bund, dass Gott unser Leben durch und durch erneuern will, dass wir Träger werden seiner Herrlichkeit, heilige Menschen, die von der Sünde frei werden, weil sie die Vergebung Jesu erfahren haben. Das ist heute so wichtig, dass ich es Ihnen in diesem Gottesdienst zusprechen kann. Sünde, die ins Licht Gottes gebracht wird, ist vergebene Schuld. Jetzt legen Sie doch diesen Schmutz Ihres Lebens einmal hin und heiligen Sie sich für diesen Gott, dass Sie sein Bote sein können. Heiligen Sie Ihre Hände, Ihren Besitz, Ihr Herz und Ihre Gedanken. Da sitzen Leute heute unter uns, die sagen bei mir, da kommen die hässlichen Gedanken. Wir wissen, wie das ist heute in unserer Zeit, wo so viel auf uns einstürmt. Heiligen Sie sich, weil Gott entsühnen kann. Entsündigen kann und versühnen kann, weil er die Schuld wegnimmt und frei macht. Und dann auf einmal heißt es nicht ich, sondern er. Nicht ich, sondern er. Dann geht es gar nicht mehr um den kleinen Jesaja. Der Jesaja ist bloß einer, der den Finger ausstreckt und sagt, da ist der ewige Gott. Und ein größeres Zeugnis gibt es gar nicht, als auf Jesus hinzuweisen. Und wenn Sie wissen wollen, was heute unsere Zeit will, die will gar nicht diese Modechristen, die nach dem Geschmack der Zeit reden. Dieses billige Aufgussevangelium, sechsmal verdünnt und nochmal verwässert. Sondern sie suchen nach Menschen, die ihnen die Gegenwart des heiligen Gottes nahe bringen. Und wenn ihnen das gelingt, dass sie sagen, ich will nur ein Wort Gottes sagen. Und sie sagen, das in ganzer Schwachheit, ohne Pathos, ohne Feierlichkeit, sagen sie es nur so, ich habe das selber bei mir erlebt und das will ich weitergeben, dann kann Gott zu Menschen reden. So wie es unsere jungen Leute erlebt haben, wo einer hier unter uns ist, der als ein alternativer Aussteiger in die Schweiz zog und irgend auf einem Almhof das neue, andere Leben suchen will, wen lockt das nicht, einmal nur noch den Käse der Kühe zu essen und zu sagen, jetzt lebe ich ganz mit der Natur. Aber den Frieden hat er nicht gefunden und die Erfüllung hat er nicht gefunden. Und auf der Rückkehr bei einem Almbauern wollte er im Heu liegen, der hat ihn eingeladen, ein Rätoroman, er sprach ein schlecht Deutsch. Er hat ihm ein Zeugnis von Jesus gegeben, hat ihm Schallplatten vorgespielt und an dem Abend hat er sein Leben Jesus gegeben. Hat die Herrlichkeit Gottes gefunden. Und wenn das unser Ziel ist, wenn wir sagen, ich will das nur mit meinem Leben erreichen, dass ich anderen etwas weitergeben kann. Herr, entsündige mich. So wie jener tuberkulosekranke Schuhmacher in den Karpaten, der 1943 wusste, er lebt nur noch ein paar Wochen und sagte, Herr, ich möchte noch einen zu dir führen, irgendeinen Menschen. Und bei einem großen Gewitter, und da stand ein Ehepaar unter, bei ihm in der Schuhmacherei in den Karpaten. Und sie sprechen und dann merkt er, da hat er einen waschechten Kommunisten vor sich. Es war einer, der als Führungskader bestimmt war zur Führung der Untergrundabteilung in Belgien damals und der auf der höchsten Schmiede der Untergrundarbeiter in Moskau gedient hat, Richard Wurmbrand. Und da spricht ein sterbender Mann und darf einen in die Gegenwart Gottes führen. Bote Gottes. Vielleicht sind wir viel zu arg auf unsere Gaben und Fähigkeiten versessen. Vielleicht meinen wir viel zu viel mit dem, was wir können, Gott befähigt. Und das Letzte, Gott braucht dich. Da ist die Frage da, wen soll ich senden, sagt Gott. Es sind so viele, die seinen Namen im Munde führen, aber Bote sein, nein, Boten. Es gibt so wenig, die allein Gott gehören. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich Ihnen das Wort Bote nur anders übersetzen. Botschafter. Jetzt denken Sie einmal an den Botschafter der Vereinigten Staaten, der in Moskau sitzt. Wenn der sich geniert, wenn der sagt, ich traue mich nicht, die Fahne aufzuziehen, was denken auch die Leute, die da um die Botschaft wohnen? Er hat die Interessen seines Landes zu vertreten, dazu ist er bestellt und das ist sein Auftrag und das ist seine Berufung. Und wenn er in den Kreml bestellt wird, dann wird er sagen, was seine Regierung will. Und da braucht es keinen eigenen Kommentar dazu, er muss sagen, was ihm aufgetragen ist. Wer will mein Bote sein? Wir sind Botschafter, denn Gott vermahnt durch uns. Ich muss immer an den Apostel Paulus denken, wie er in die Gemeinden kam und sagte, ich bin zu euch gekommen in großer Schwachheit. Das war vielleicht der Unterschied zu uns, dass er nicht ungehorsam war, auch dann, wenn ihn die Kraft verlassen hatte und wenn er wusste, ich kann keinen Eindruck mehr machen. Er sagt, es war gut, dass ich in Schwachheit zu euch kam, auf dass euer Glaube bestehe, nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gotteskraft. Dann ist Gott der alleinige Urheber eures Glaubens. Wen soll ich senden? Wo sind Leute, die so auf Gott schauen? Der Jesaja saß da und sagt nur, hier bin ich. Gott fragt nicht nach einer einzigen menschlichen Vorbedingung, nur nach dem, willst du dich zur Verfügung stellen? Alles andere macht er. Hier bin ich. Sende mich. Und das ist heute nicht nur ein Wort, das sie fragen lässt, ob sie reden von Gott, sondern ob sie in ihrem Leben vor allen ihren anderen Verpflichtungen und Aufgaben ganz allein Gott zuerst vor allem anderen dienen. Sein Bote sein wollen mit allem, was sie sind. Was sagen Sie? Wir wollen singen vom Lied 250. Ist Gott für mich so Drähte? 250, die Verse 1 und dann die drei letzten Verse. 250.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr, wenn wir deine Boten sind, dann haben wir auch den Menschen diese wunderbare Einladung zu überbringen. Zu dir in dein ewiges Reich. Vielen Dank, dass wir Freudenboten sein dürfen. Auch wenn der ganze Ernst darüber liegt, dass wir Menschen in die Entscheidung rufen und zu einer Umkehr bewegen. Hilf uns, dass wir das so tun können, dass wir Menschen deine Güte und Liebe nahebringen, dein Suchen und dein Erbarmen. Und vielen Dank, dass du das auch an uns täglich, ja stündlich demonstrieren willst. Wo du heute unser Leben von Grund auf erneuern willst, Herr, bewahre uns jetzt auch vor dieser großen Gefahr, dass wir nicht da stehen bleiben am Jammer unseres Lebens, sondern dass wir aufstehen, deine Friedenshand ergreifen, mit deiner Vergebung fröhlich von dannen wegziehen, im Frieden dein Leben und Wirken und dann in unserer Welt dich groß machen und dich verkündigen. Herr, es ist uns so leid, dass um uns her so viel Gottlosigkeit ist und auch bei uns selbst wir so angefochten und versucht sind. Da hilf uns auch heute an diesem Tag, dass wir uns öffnen für dein Wort, dass dein Wort uns bestimmen kann in all unserem Tun und Denken. Und wir möchten dich auch um eine Erneuerung unseres Volkes bitten, um eine Erweckung, dass viele Menschen umkehren zu dir. Wir möchten dich auch bitten für die Jugendmissionskonferenz in Ludwigsburg und für die Hofaggerkonferenz, dass an diesem Tag Menschen ihr Leben neu ordnen unter deinem Wort. Und wir sind auch jetzt verbunden mit all denen, die nicht unter uns sein können, weil sie krank sind und die über die Kassetten mit uns verbunden sind. Herr, grüße sie, richte sie auf und sprich zu ihnen durch dein Wort. Du kannst mehr geben, als wir bitten und verstehen. Dir sei Dank, dass du das tust. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte nochmal Platz. Unser Doppelgartensonntag fällt heute natürlich aus. Wir haben ja gesagt, wenn man ins Gras sitzen kann, Sie brauchen es nicht erst ausprobieren. Ich darf noch einmal einladen zu unserer Jugendmissionskonferenz am Mittwoch. Es ist nicht nur für junge Leute, sondern auch für solche gedacht, die noch einmal sich überlegen, ob Gott für sie nicht einen Auftrag hat in der Weltmission. Das ist vielleicht manchen gar nicht bekannt, dass in weiten Bereichen der Weltmission Ruheständler eine ganz tolle Aufgabe erfüllen. Und heute, wo es sogar einen Vorruhestand gibt, wem Gott die nötige Gesundheit geschenkt hat, da sind oft die stabilsten Leute. Wenn wir nur denken, wie der Pfarrer Stegmeier mit seinen 75 Jahren noch die Lastwagen durch den Kugelhagel in Uganda steuert, dann wissen wir, dass Gott oft diesen alten, erfahrenen Menschen etwas schenkt, was Junge gar nicht können. Also wer da Interesse hat an dem Dienst der Weltmission, das ist eine gute Informationsmöglichkeit. Da liegen noch diese Programme da. Unsere Hofaggerkonferenz darf ich einladen. Hier ist ja eine Versammlung in Leinfelden-Echterdingen, die leitet Rolf Hille. Und dann auf dem Killesberg, die leite ich, in der Kongresshalle. Das ist hinten bei der Busschleife. Dort ist die Kongresshalle, ganz am Ende, an der Eingangsfront.
Jetzt ist ein Brief gekommen, das war interessant, das muss ich Ihnen doch noch erzählen. Ein Professor, der in der Zentralafrikanischen Republik in der Hochschule einige Monate gelehrt hat, ein Professor aus USA, der hat mir einen Brief geschrieben, welch einen großartigen Dienst die Martina Bastian tut. Sie hätte also einen so guten Eingang auch bei den Studenten und sie verstehe sich so gut, aber er hätte festgestellt, und das hat er in allen vorsichtigen Worten dann schließlich vorgetragen, die Martina wolle es nicht, dass man es schreibe. Sie hätte keine Möglichkeit, dieses Jahr einen Urlaub zu machen, denn ihr Geld reiche nicht. Es ist mir natürlich peinlich, dass uns sowas passiert. Wir werden noch einmal suchen, woran bei uns in unserer christlichen Fachkräftearbeit der Fehler lag. Aber es ist so, dass in der Zentralafrikanischen Republik eine so große Teuerung ist, dass die ganzen Lebensmittel etwa doppelt so teuer sind als bei uns. Und mit dem geringen Satz, den die bekommen, kommen sie nicht weit und reisen kann man da sowieso nicht, da es keine Verkehrsverbindungen gibt. Und sie hätte so gerne Missionsfreunde in Burkina Faso besucht, das ist Obervolta. Und da hat er gesagt, ob wir nicht 750 US-Dollar zur Verfügung stellen können. Und ich habe gedacht, ich trage Ihnen das einfach mal vor, wenn mich es auch getroffen hat. Da schicken wir Leute aus und dann passiert so ein gravierender Fehler. Der Professor schrieb uns dann, sagt, ihr wisst gar nicht, was dieses feucht-heiße Klima bedeutet. Und wenn sie keinen Urlaub macht, wo sie wenigstens 14 Tage ausspannen kann, dann sinkt ihre Arbeitsleistung so rapide ab. Und das ist richtig. Wir wollen unsere Leute, die wir ausgesandt haben, auch tragen, und ich denke, über die Missionarskassette geht unser Tonband in die ganze Welt. Wenn unsere Krankenschwestern auf den Philippinen das hören oder unser Hartmut Immig in Benin oder unsere Münzenmais in Äthiopien, dass sie uns freimütig sagen, was sie brauchen, denn wir wollen gerne für alles aufkommen. Wir wollen heute für die Martina opfern und für einen Urlaub, den sie machen kann, wenigstens beim Missionsfreund der Nähe, dass sie ein paar Tage hat, wo sie aus ihrer anstrengenden Bibliotheksarbeit ausspannen kann. Sie baut dort eine Bibliothek auf und das ist die hochgraduierte, also die höchste Theologenausbildung, aber auf bibeltreuer Basis für die französisch sprechenden Länder. Es sind 17 Länder in Afrika französisch sprechend, aber es gibt kaum evangelische Literatur für sie. Und darum ist die Bibliothek so wichtig, weil gerade in den französischen sprechenden Ländern so wenig für die Bildung der einheimischen Kirchenführer getan wird. Und das ist so wichtig, dass bibeltreue Leute dort die Kirchen leiten, die die Gemeinden wirklich im Wort Gottes unterweisen können und auch die Gemeinden davor bewahren, dass sie nicht den Ideologien und den Sekten und den Zeitströmungen anheimfallen, sondern dass sie im Worte Gottes bleiben. Vielen Dank für Ihr Mittragen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Was? Heute Abend ist Evangelisation, ich hätte es vergessen, um 18 Uhr, das ist ja immer so wunderbar gestaltet mit dem Jugendchor und da ist es noch einfacher für Außenstehende das Wort zugerichtet, dass sie auch jemanden mitbringen, aber auch gleichzeitig immer wieder eine Einladung an Christen, ihren Glauben festzumachen. Ist unser Leben Zufallsprodukt oder was hat Gott als Plan für uns? Heute Abend um 18 Uhr hier in der Kirche. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.